Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge unseres Podcasts. Mein Name ist Ansgar Knipschild und dies ist ID Industrieversicherung Digital mit einer weiteren Folge zum Thema AI im Unternehmenseinsatz. Mit mir an Bord ist wie immer mein Kollege Jan Jikeli. Hi Jan.
Hallo Ansgar.
So, auch heute haben wir wieder News aus der AI-Nutzung in Unternehmen und wie immer auch ein paar technische Neuigkeiten. Und bei unserem Schwerpunktthema diskutieren wir heute über die fünfstufige AGI-Skala von OpenAI, die die vor kurzem publiziert haben. Bevor wir mit den News starten, hier noch ein kurzer Nachtrag zu unserer letzten Diskussion um Peak AI. Da kann ich mich noch gut dran erinnern, wie wir da letztes Mal diskutiert haben, Jan. Und interessanterweise hat das Handelsblatt in seinem KI-Briefing ein paar Tage später auch was zu dem Thema geschrieben und hat auch so die Pros und Cons um die Bewertung, sind wir jetzt bei dem Peak AI angelangt oder nicht, geteilt. Und ich lese das vielleicht mal kurz vor, weil es das ganz interessant, wie die beziehungsweise hier auch nochmal ein Experte das Thema sehen. Also, das Handelsblatt schreibt: Oft ist von einer exponentiellen Entwicklung die Rede. Aber in den vergangenen Wochen ist die Taktung der wirklich neuen und aufregenden KI-Innovationen meiner Meinung nach langsamer geworden. Und die Sprachmodelle, so scheint es, entwickeln sich auch nur noch marginal. Haben wir bei der KI-Entwicklung vielleicht schon ein Plateau erreicht? Daniel Kremers, Professor für Bildverarbeitung und künstliche Intelligenz an der Technischen Universität in München, sagt auf dem Munich AI Day: Nein. Aktuell seien Menschen die besseren Generalisten, sagt Kremers. Sie könnten zum Beispiel mehrere Sprachen sprechen, Bälle jonglieren und Klavier spielen. Eine Maschine zu finden, die all das könne, sei eine Herausforderung. Wenn man sich aber auf einen Bereich fokussiere, dann könne man eine KI entwickeln, die den Menschen schlägt. Kremers sagte wörtlich: Ich sehe, dass das passiert, ich sehe, dass das wächst und da wird noch viel mehr kommen. Also klares Bekenntnis, dass wir das Plateau noch lange nicht erreicht haben, sondern noch viel vor uns haben. Und er sagt auch ganz klar, es gibt keine Entschleunigung in der Entwicklung, denn mit den aktuellen KI-Modellen könnten die Wissenschaftler viel mehr tun als zuvor. Wörtlich sagte er zum Schluss: Die großen Sprachmodelle beschleunigen die Forschung, so nutzen auch viele seiner Studenten ChatGPT sowohl zu Forschungszwecken als auch zum Coden. Fand ich nochmal interessant, dass hier auch so ein bisschen mehr aus der wissenschaftlichen Ecke hier eher der Standpunkt eingenommen wird, dass wir da also noch lange nicht beim Peak angekommen sind, sondern wahrscheinlich auch noch ein paar größere Innovationssprünge vor uns haben. So, das als kurzer Nachklapp zu unserer letzten Diskussion, aber kommen wir nun zu unseren News und wir starten mit dir, Jan. Du hast auch schon mal wieder beim Handelsblatt was ganz Interessantes gefunden.
Ja, das passt genau zu dem, was du halt sagst. Also KI, die Grafik der Woche, die wir vorstellen wollen, ist: KI ist Technologie-Chef-Sache. Und für mich ist die Frage, wer treibt eigentlich die KI-Revolution oder die, wenn wir noch nicht auf dem Plateau sind und noch viel passiert, wer treibt diese Entwicklung? Und da gab es eben eine Untersuchung von der Personalberatung Kienbaum. Und dort wurde herausgestellt, dass 48% der Unternehmen wird das Thema KI im Bereich vom CIO oder CTO getrieben und somit eindeutig in der Technologie, beim Technologieressort verortet. Und dazu gibt es auch eine Äußerung von der Daniela Rittmeier von der Technologieberatung Capgemini, die sagt eben, dass sie das für den falschen Weg hält, um KI-Integration nachhaltig zu verankern, muss die Verantwortung direkt beim CEO verankert sein, um da eben auch Geschwindigkeit drauf zu bekommen.
Genau. Ich glaube, das passt ja ganz gut so ein bisschen auch zu unserer Meinung, wo wir immer sagen, hey, AI ist eben nicht nur ein technisches Thema, sondern immer wieder auch ein Thema der Organisation, ne, des gesamten Unternehmens, zumindest langfristig. Mich hat bei der Grafik am meisten überrascht, dass 12% der Unternehmen das Thema AI beim CFO verankern. 12% sind ja nicht wenige, aber wie man auf die Idee kommt, ist mir ehrlicherweise ein bisschen schleierhaft. Ich weiß nicht, hast du da irgendeine Fantasie zu?
Ja, die Frage ist halt, es geht um viel Geld. Es geht um viel Geld, um das einzubringen. Und es geht aber auch vielleicht auch darum, dass man in dem Finanzsektor natürlich auch Dinge treiben kann oder umsetzen kann. Und mein Eindruck in den Gesprächen, die wir so haben, ist auch oft, dass es von der Person abhängt. Das heißt, wenn der CFO eben jemand ist, der das Thema treibt, dann kann es sein, dass es in diesem Unternehmen halt so ist, dass es eben von der Person getrieben wird und nicht unbedingt bei demjenigen verankert ist, der vielleicht technisch am meisten davon weiß. Das war so ein bisschen meine Interpretation dieser Grafik.
Ja, verstehe. Da mache ich mal weiter mit der zweiten News. Es geht wieder um das Thema Microsoft und die Marktmacht. Ich sehe da Microsoft auch immer so ein bisschen stellvertretend für die anderen großen Player, sei es jetzt Google oder eben OpenAI durch die enge Verbandelung. Und ja, das Bundeskartellamt hat sich jetzt auch eingeschaltet. Wir hatten das Thema ja in einem anderen Kontext auch schon beim letzten Mal dabei. Und unsere Wettbewerbshüter wollen Microsofts Marktmacht ja einfach einschränken. Denn es droht da schon eine hohe Strafe aus Brüssel wegen der Chat- und Videodienste. Aber noch mehr scheint das Thema zu sein, jetzt eben durch die starke Dominanz im Bereich KI bei Microsoft, klar, in Office-Produkten, wo es jetzt überall drin ist, wo fast jeder, der da zahlende Abonnent ist, von Office 365 ja auch bekommt. Und diese enge Partnerschaft mit OpenAI. Und da gab es ein interessantes Statement hier vom Behördenchef des Bundeskartellamts, Andreas Mundt, der sagte, also die suchen wirklich den kleinsten Zipfel, um Wettbewerbsmaßnahmen gegen Microsoft zu ergreifen. Ich finde das nach wie vor relevant, unabhängig jetzt davon, wie man dazu steht, dass man eben bei seiner Entscheidung, bei der Einführung von einem Unternehmen, das einfach auf dem Schirm haben muss, ne? Welche Konsequenzen es haben könnte, konjunktiv, wenn es hier wirklich zu Einschränkungen oder nicht nur Strafzahlungen kommt für Microsoft, dass man sich hier also auch versucht, möglichst herstellerneutral aufzustellen, um einfach das Risiko zu minimieren. Ne? Ansonsten können hier gegebenenfalls auch bei so einer Entscheidung, welchen Partner man da auswählt, auch wirklich einige Konsequenzen hinten dran hängen.
Ein anderer Aspekt dabei ist natürlich, wenn man aus Kartellamtssicht Microsoft sozusagen verhindert oder behindert, wie positioniert sich Microsoft dann dazu? Ne? Also wie werden wirklich die neuesten Modelle auch hier rausgerollt oder wird man vielleicht aus taktischen Gründen sehen, dass Microsoft sich anders positioniert und Modelle nicht ausrollt, weil sie vielleicht das im Moment noch nicht für sinnvoll erhalten, in den europäischen Markt reinzudringen.
Ja, und ich mache mal direkt weiter mit der dritten News aus dem Unternehmensumfeld. Es geht um Siemens. Siemens bringt die KI in die Fabrik, so hieß es in der Newsmeldung, und nutzt die KI für die Anpassung von Steuerungen im Sondermaschinenbau. Also interessant finde ich hier geht es mal um ein Thema, wo AI nicht nur im Office-Umfeld, also Dienstleistungsbereich am Schreibtisch sozusagen eingesetzt wird, sondern Siemens führt das jetzt wirklich in die Fabriken ein. Die nennen das den Industrial Co-Piloten. Und das soll schon diesen Monat bereit beim Kunden sein. Gibt ein Beispiel in dem Artikel, wo Schaeffler genannt wird. Und ja, es geht hier darum, wie Maschinen dort neu installiert werden, wenn zum Beispiel neue Schrittkettenprogrammierungen eingerichtet werden müssen in der Fertigung. Das muss bisher manuell geschehen, dass die Schaeffler-Leute also praktisch diese Programmierschritte von selbst von Hand durchführen. Und das soll mit AI-Unterstützung jetzt einfach per Sprachbefehl funktionieren, weil die Software eben, wie wir es ja aus dem Coding auch kennen, den Sprachbefehl in Code, in dem Fall also in die Schrittkettenprogrammierung umsetzt. Und das finde ich echt interessant und bin mal gespannt, wie gut das funktioniert. Das Ganze basiert auf ChatGPT. Also Microsoft, passt ganz gut zu unserer Bundeskartellamtsmeldung davor, ist da im Hintergrund. Das Modell wurde wohl gefeintuned für diesen speziellen Einsatz. Und es zeigt eben, dass die AI immer mehr auch eben in die Nicht-Dienstleistungsbereiche reingeht. Sehr interessant fand ich in dem Artikel, dass Siemens keine Zusatzkosten für seinen Co-Piloten verlangen will, also vom Geschäftsmodell her, sondern sie packen das da rein, um den Mehrwert eigentlich ihres Produktes zu steigern, um sich vielleicht auch vom Wettbewerb zu differenzieren. Obwohl wahrscheinlich der Betrieb von dem ganzen Ding auch nicht ganz billig sein wird, denn jede Anfrage ja an die AI, an Microsoft in der Cloud, die ich jetzt mal hier unterstelle, kostet ja Geld. Und von daher ist Microsoft hier wieder mal derjenige, der lachend in der Ecke steht und für jede Transaktion oder für jeden Call an die AI natürlich davon profitiert. Und von daher, glaube ich, gilt auch dieser alte Satz, den wir auch häufiger in den letzten Wochen so in den Newsmeldungen gehört haben, profitieren tun vor allem die Schaufelhersteller, wie das damals zu den Goldrauschzeiten ist, die Leute, die die Tools und Werkzeuge zur Verfügung stellen, das nicht nur Nvidia. Wir an dem Beispiel sieht auch Microsoft, die hier natürlich davon profitieren, wenn ein Hersteller wie Siemens ihre AI-Produkte dort integriert. Ne? Also finde ich vom Businessmodell her spannend. Und noch mehr interessiert mich, wie gut die Schrittkettenprogrammierung dann nachher funktioniert. Denn das Thema ist, glaube ich, auch nicht ganz ohne. Mal gucken, ob darüber auch demnächst berichtet wird.
Ja, es ist ja auch spannend, wie Siemens sich da ausgerichtet hat. Siemens hat ja eine Azure- oder Cloud-Only-Strategie vor einigen Jahren aufgesetzt und hat ja die kompletten Daten in der Cloud und ist damit auch sehr, sehr auf Azure ausgerichtet. Und deswegen passt das natürlich auch, dass sie da eben überhaupt gar nicht hinterfragen, ob man da andere Modelle benutzen könnte, sondern eben in dieser strategischen Ausrichtung weiter vorwärts gehen. Ich habe eine andere News mitgebracht. Letzte Woche, es hat Meta LLama 3.1 veröffentlicht. Und das ist das erste Open-Source-Modell, was besser oder gleich zieht mit GPT-4. Und das ist aus meiner Sicht sehr, sehr spannend, weil das hatte auch sofort zur Folge, dass GPT-4 ein GPT-4o Mini rausgebracht hat, wo man auch für 2 Monate dann kostenfrei ausprobieren konnte. Und man sieht, dass es dadurch einen enormen Wettbewerbskampf gibt, der auch sich auf den Preis auswirkt. Was sind aus meiner Sicht die wichtigsten Vorteile von LLama 3.1? Das erste ist, wir haben erweitertes Kontextfenster. Die Kontextlänge ist bei 128.000 Tokens. Deutlich längere Textpassagen sind dadurch möglich zu verarbeiten, zu verstehen. Und dies verbessert auf jeden Fall die Fähigkeit für komplexe Aufgaben und dadurch bessere Antworten zu geben. Die Parameterzahl ist viel, viel größer geworden, also bei 405 Milliarden Parametern. Und das führt auch dazu, dass die eine bessere Textgenerierung hat und damit ideal für eine Unternehmensanwendung und Forschung dasteht. Was auch spannend ist, ist die mehrsprachige Unterstützung. Also gerade im deutschsprachigen Raum, Deutsch wird unterstützt. Das funktioniert auch sehr, sehr gut. Und was ich auch spannend finde, ist das Ganze drumherum. Also Feintuning von den Modellen ist mitgedacht. Und man kann eben dadurch sehr viel schneller auf spezifische Anforderungen die Modelle trainieren oder feintunen. Und natürlich, was habe ich hier oben schon mal gesagt, ist Open Source und die Kosteneffizienz, was ein bisschen den Druck auf die Marktführer Microsoft mit OpenAI, was ein bisschen Druck ausmacht und was uns vielleicht ermöglicht, doch noch andere Modelle zu benutzen oder zu, die gleichwertig sind wie die Microsoft-Modelle.
Ich weiß nicht, habe ich das richtig gelesen, dass Llama aber noch nicht zeitgleich in der EU ausgeliefert wird oder war das ein anderes Modell? Weißt du das gerade?
Genau, also da gibt es habe ich auch gelesen. Ich weiß aber nicht mehr, was ich gelesen habe.
Da muss das auf den nächsten Podcast vertagen. Aber ich meine gelesen zu haben, dass es eben aufgrund der Regularien noch ein bisschen länger dauert, bis das eben auch in der EU ausgeliefert wird. Das heißt, deutsche Unternehmen müssen noch ein bisschen warten oder können sich vielleicht mit dem Modell schon beschäftigen, aber im produktiven Einsatz dann eben erst später. Ne? Okay, das liefern wir nach beim nächsten Podcast. Ich mache mal weiter mit der nächsten News. Da geht es um Forschung, also noch nicht fertige Software im Unterschied zu Llama 3, was du gerade fortgestellt hast. Nämlich Microsoft ist ja auch in der Forschung aktiv und hat jetzt ein Paper veröffentlicht mit dem Namen Spreadsheet LLM. Und ja, der Name zeigt schon, worum es geht. Tabellenkalkulation Excel. Kleine Excels, kleine CSVs kann man mit den gängigen Modellen heute ja schon ganz gut bearbeiten. Aber wenn wir uns mal im Unternehmenseinsatz Excel-Dateien angucken, dann sind die ja beliebig groß. Also wenn man gerade mal so an Bestellungen oder an Auswertungen denkt, sind das ja nicht selten mehrere hundert oder tausend Zeilen oder auch Spalten. Und da muss man ganz klar sagen, damit kommen die heutigen Modelle wegen des Kontextfensters, was du eben ja auch schon angesprochen hast, aber von der Struktur her einfach nicht mit klar. Hier hat Microsoft jetzt eine Methode entwickelt, die mit verschiedenen Modellen funktioniert, GPT-4, aber auch Llama. Ganz interessant, dass sie also nicht nur auf dem eigenen Modell GPT-4 hier forschen, sondern eben auch auf den Konkurrenzmodellen, wenn man so will, Llama. Mit denen eben die Treffergenauigkeit, also was will ich aus dem Excel auslesen, deutlich steigert, nämlich um 13 Prozentpunkte von irgendwas mit 60% auf über 79%. Da sind wir, glaube ich, noch nicht am Ende und es zeigt so ein bisschen, dass jetzt so langsam auch diese Anwendungsfälle aus dem Unternehmenseinsatz rund um Excel, um strukturierte Listen immer mehr an Bedeutung gewinnen, weil man eben merkt, sie funktionieren so noch nicht so gut, wie man es gerne hätte. Microsoft investiert und ich hoffe mal, dass da vielleicht in den nächsten Wochen auch Software rausfällt, Bibliotheken vielleicht, mit denen man das Thema Excel und Co. im AI-Kontext halt besser nutzen kann, denn Ich glaube, Jan, du kennst es ja auch so ein bisschen hier aus unserem Alltagseinsatz. Das ist ein Riesenthema bei den Kunden halt, ne? Excel-Dateien, Mappen. Wie viele E-Mails werden heute noch hin und her geschickt, wo irgendwelche Bestellungen, Listen, Abgleiche drin sind? Und das ist verdammt viel Handarbeit. Aber die AIs schaffen es halt noch nicht so gut wie unstrukturierte Texte, meiner Meinung nach, ne?
Wie siehst du's? Ja, genau. Also wir haben ja auch da Projekte schon bei uns gemacht und da auch die ersten Use Cases sozusagen aufgebaut. Und also es ist für die Kunden sehr, sehr spannend. Im Versicherungsumfeld wird das sehr, sehr viel angefragt. Aber eigentlich durchweg in allen Bereichen. Also Excel ist immer noch eigentlich die Software, die am meisten benutzt wird und wo alle möglichen Logiken abgebildet werden. Und wenn man das schafft, das wirklich herauszuarbeiten, ist man, glaube ich, einen großen Schritt weiter, die Dinge abzulösen und vielleicht auch wirklich Digitalisierung voranzubringen. Insofern ist es sehr, sehr spannend und ja, ich freue mich darauf, was da jetzt passiert. Und hoffentlich, wie du schon sagst, gibt es da Bibliotheken, die wir nutzen können und die uns dann ermöglichen, eben da auch noch schneller die Anwendungen an den Markt zu bringen. Was wir als großes weiteres Thema haben, ist, dass die Sprachmodelle, die großen Sprachmodelle von OpenAI oder Claude eben ein Nachhaltigkeitsthema haben. Und insofern ist der Artikel Small is Beautiful sehr, sehr spannend, weil er uns genau in diese Richtung geht, dass man sagt, wir benutzen kleinere Modelle, um ganz konkrete Mehrwerte und spezifische Aufgaben zu lösen. Und diese spezifischen Aufgaben können eben dann wirklich mit kleinen, kostengünstigen und wirtschaftlich sinnvolleren Modellen betrieben werden. Wenn man sich beispielsweise das anschaut, was das Training von GPT-5 kostet, also wir wissen natürlich nicht genaue Zahlen, aber da geht man davon aus, dass es mehr als 2 Milliarden US-Dollar kostet. Und bei diesen Zahlen wird natürlich die Frage gestellt, ist das wirtschaftlich? Ist OpenAI mit dem Konzept, was die im Moment fahren, eigentlich wirtschaftlich sinnvoll? Und wenn, dann müssen diese Kosten ja auch irgendwie weitergegeben werden. Das bedeutet, jedes Unternehmen, was diese großen Modelle benutzt, muss sich dann die Frage stellen, möchte man wirklich sich an diesen Kosten so beteiligen und da eben über ein Lizenzmodell sehr viel Geld bezahlen? Oder eben spezifischere Modelle auswählen, die eben mit sehr viel weniger Rechenkraft auskommen und eben nachhaltiger sind und damit eben die speziellen Probleme, die in den Unternehmen halt auftreten, lösen können.
Ja, ich glaube, wir sind da in dem klassischen Spannungsfeld Effizienz und Qualität, ne? Also was kann man eben zu welchem Preis, von den Betriebskosten her, aber auch Geschwindigkeit, wie ist die Performance von den Dingern? Die großen Modelle sind ja auch tendenziell langsamer. Also je nachdem, wie man sie betreibt, die kleinen Modelle können sehr performant sein. Und ich glaube, da geht's klar in die Richtung, wir hatten es, glaube ich, im letzten Podcast auch schon mal am Rande diskutiert, dass es nicht um das eine Modell geht, sondern um mehrere, die man dann eben im Unternehmenseinsatz sinnvoll orchestriert, je nach Use Case, genau wie du es gesagt hast, Jan. Das bringt uns auch eigentlich direkt zum Schwerpunktthema für heute, die 5-stufige AGI-Skala von OpenAI. Da wollen wir heute mal kurz zumindest mal eine Diskussion anreißen. Was heißt AGI? Ist ja das Kürzel für allgemeine künstliche Intelligenz, also letztendlich die künstliche Intelligenz, die den Menschen beherrscht oder generell menschenähnlich wird, kommt ja nicht nur in der Science-Fiction vor, sondern wird unter anderem auch von Sam Altman von OpenAI immer wieder mal postuliert. Und deshalb hat OpenAI jetzt so eine 5-stufige Skala rausgegeben. Mich erinnert so ein bisschen an das autonome Fahren beim Auto. Da gibt es ja auch diese verschiedenen Stufen. Und ja, OpenAI sieht 5 Stufen vor. Stufe 1 Chatbots, Stufe 2 sogenannte Reasoners, Stufe 3 Agenten, Stufe 4 Innovators und Stufe 5 Organizer, also die ultimative Stufe. Chatbots sind die KIs mit Konversationsfähigkeiten, kennen wir alle, Stufe 1. Reasoners, Problemlöser auf Doktorandenniveau, so haben sie es mal beschrieben, Stufe 2. Die Agenten auf Stufe 3 sind Systeme, die Aktionen auch ausführen können. Also nicht nur einen Text zurückgeben, sondern mit der Umwelt interagieren. Stufe 4, die Innovators, KI, die Dinge erfindet und auch wirklich innovativ ist. Und Stufe 5, der Organizer, eine KI, die die Arbeit einer Organisation sogar übernehmen kann, weil sie menschenähnlich ist. gibt es natürlich die spannende Frage, wo stehen wir denn jetzt? Und OpenAI selber hat beim Veröffentlichen gesagt, naja, wir stehen kurz vor Level 2, also vor den Reasonern, Problemlösern auf Doktorandenniveau. Also KI-Systeme, die mit menschlichen Denk- und Problemlösungsfähigkeiten dann unterwegs sind. Und wir können da mal ganz kurz zumindest die Diskussion anreißen. Siehst du das auch so, Jan, dass wir so weit sind? Oder wo würdest du den aktuellen Stand der AI so einordnen bei den 5 Stufen?
Ja, das ist eine sehr spannende Frage. Also die Frage ist ja, diese Schwelle müsste man erstmal definieren. Was ich sehr spannend fand, war ein Artikel, der letztes Jahr 2023 rausgekommen ist, der aber immer noch zu Diskussionen führt, mit dem Titel ChatGPT Can't Reasoning. Und dort wird halt genau beschrieben, welche Probleme es gibt. Also es gibt zum Beispiel fehlende Fähigkeit zur logischen Begründung. Ja, also obwohl wir bei GPT-4 in sehr, sehr vielen Bereichen wirklich beeindruckende Verbesserungen sehen, fehlt es doch immer noch an der Fähigkeit, logische Schlussfolgerungen zu ziehen. Und da ist in dem Artikel sind 40 Beispiele genannt, die man eben durchgehen kann. Und das macht wirklich Spaß, sich das anzugucken. Dann sieht man halt, wo an welcher Stelle dann GPT-4 immer noch Probleme hat. Genau. Ein anderer Punkt, den ich auch sehr spannend finde, ist, dass in dem Artikel argumentiert wird, dass wir überhaupt nicht in der Lage sind, das im Moment eigentlich quantitativ zu beurteilen. Also das heißt, wir haben qualitative Analysen und haben eigentlich noch keine quantitativen Metriken etabliert, wo wir diese Frage wirklich beantworten können. Und ich glaube, das ist eigentlich der zentrale Punkt, den wir erstmal erreichen müssen. Wir müssen eine Form finden, wo wir sagen können, das sind unsere Metriken und so können wir Reasoning erfassen. Und wenn wir das überhaupt nicht haben, wird es auch schwer irgendwie zu beurteilen, haben wir diese Schwelle eigentlich schon überschritten oder nicht. Das heißt, aus meiner Sicht sind wir ja irgendwo dazwischen. Also Schwelle vielleicht, aber auf jeden Fall noch nicht auf der Stufe 2. Also da sind wir sicherlich noch eine ganze Menge zu tun.
Also ich höre so ein vorsichtiges Kontra raus, sie sind noch nicht ganz da. Also OpenAI sagt kurz vor Level 2, du sagst dazwischen. Und weil wir vor der Podcast-Aufnahme immer Stöckchen ziehen und sagen, wer muss die Pro- und wer muss die Kontraposition einnehmen, habe ich das Stöckchen gezogen. Ich muss pro argumentieren. Aber ich muss auch sagen, ich würde pro argumentieren und sagen, wir sind sogar schon beim Reasoning. Aber ich würde es einschränken, vielleicht auch bestimmte Anwendungsfälle oder auch bestimmte Branchen. Denn wenn Reasoning heißt, ich löse wirklich ein Problem, dann glaube ich zum Beispiel, dass wir in bestimmten medizinischen Fällen, also Beispiel Diagnostik, ich muss prüfen, ob ich halt irgendwie zum Beispiel bei der Krebsdiagnose entsprechend schon was früh erkenne oder nicht. Im Coding, ganz anderes Thema, ich habe das Problem zu lösen, einen Bug zu finden oder vielleicht auch Teile einer Software zu refactoren, dann geht das zwar noch nicht für alles, aber ich glaube, dieses Thema Problemlösung, auch als Abgrenzung zu der Stufe 1, reine Konversation, lustiger Chat, sind wir zumindest in bestimmten Anwendungen schon deutlich weiter. Ich glaube, das Hauptproblem ist die Stabilität. Also, dass wir eben mit den Herausforderungen da halluzinieren, wird ja immer so als erstes genannt, aber auch teilweise wirklich Quatsch produzieren, also der einfach keinen Sinn macht, weil es eben rein statistisch produziert wird. Das ist eher so das Thema, ne? Also nur weil es 95 Mal von 100 Mal funktioniert hat, bleiben trotzdem die 5 Mal, wo Quatsch rauskommt. Und dann wird es halt schlecht. Ne? Und das zu managen, ist vielleicht die größte Hürde noch, um diese Stufe 2 zu zementieren, um sie wirklich stabil zu halten.
Ich meine, ein Punkt, der bei der Stufe 2 ja auch drin steht, ist, dass man so gut ist wie ein Doktorand. Das ist natürlich die Frage, was bedeutet das eigentlich, ein Doktorand?
Sagt der Richtige hier, genau.
Ist die Frage nach menschlicher und maschineller Fehlbarkeit, ne? die wir uns da stellen müssen. Und ich glaube, dass natürlich Menschen auch Fehler machen, auch ein Doktorand oder wer auch immer macht Fehler. Aber, und das wird in diesem Artikel eben das auch klar rausgearbeitet, dass die Fehler, die bei GPT-4 noch vorliegen, sind eben grundlegend. Es ist nicht, weil man müde ist oder unachtsam ist, sondern es ist ein grundlegender Mangel an logischem Verständnis. Und das bedeutet, Man kann vielleicht über Tricks das jetzt herausnehmen, indem man sagt, okay, diesen Fall haben wir schon mal, und dann kann man daran arbeiten, dass GPT-4 eben genau diese Fälle, die dort aufgezeigt werden, jetzt auch irgendwie löst. Aber schaffen wir es wirklich, dass es eine grundlegende Veränderung gibt, die darüber hinausgeht und dann diesen logisches Verständnis aufgearbeitet werden? Und ich glaube, daran, da ist wirklich noch Forschung zu tun. Das wäre eigentlich mal interessant, vielleicht für einen eine Einladung eines Experten, der eben auch daran forscht.
Mhm. Ja, vielleicht doch eine Retour von meiner Seite. Du sagst, es mangelt an logischem Verständnis. Auch da kann man natürlich jetzt ganz provokant fragen, naja, wie ist denn das in der Praxis bei vielen Menschen, auch wirklich bei Doktoranden? Nehmen wir ruhig mal die Ärzte, das soll jetzt kein Ärzte-Bashing werden. Aber ich glaube, dass ja einen guten Arzt nicht nur das logische Verständnis auszeichnet, was wirklich manchen fehlt, also gerade beim Thema Statistik, wenn man da mal so ein bisschen guckt, ne, medizinische Forschung, Wirkung von Arzneimitteln, wie werden da Prozentzahlen interpretiert, das ist zum Teil schon interessant, also wie da das mangelnde logische oder auch mathematische Verständnis verbreitet ist. Auf der anderen Seite ist Erfahrung natürlich auch ein riesiger Wert, ne? Und wenn man es rein statistisch wieder betrachtet und guckt, wie gut sind die Ergebnisse in Summe, also wie gut ist eine AI, um eine Diagnose zu stellen in Summe, und wie gut ist ein Mensch und völlig außer Acht lässt, warum sie dazu gekommen ist, sind in einigen Bereichen, glaube ich, ist die AI gar nicht so schlecht aufgestellt. Ne? Aber du kommst automatisch zum Thema Vertrauen. Ne? Also da kann man es halt
auch. Aber ich meine, das ist ja auch genau das, was du am Anfang gesagt hast, ne? Wo du hast gesagt, wenn der das Zitat aus dem Handelsblatt, wo der Professor geschrieben hat, ja, in einzelnen Bereichen ist es sehr, sehr stark, können wir das schaffen, aber nicht in diesem generelleren Kontext. Und eben dieser generellere Kontext, das muss ja eben berücksichtigt werden. Das heißt, es ist nicht nur diese eine spezifische Aussage. Ich kann ein Bild zum Beispiel interpretieren, das geht im Moment ja rum, dass per Bilderkennung Brustkrebs 5 Jahre vorher erkannt werden konnte, durch eine Anwendung von AI. Das ist halt sehr spezifisch und genau darauf trainiert. Und das kann es wohl auch noch tun, aber ein Doktorand, hoffe ich jedenfalls, dass die Doktoranden weitergehend die Fähigkeit haben, mit logischem Verständnis und umfassender darauf zu reagieren und nicht nur spitz auf ein Thema fokussiert sind.
Ja. Gut, und am Ende des Tages ist es wirklich die Metrik. Ne? Wir kommen, glaube ich, bei allen Klassifizierungen irgendwann an den Punkt, und gerade auch hier bei dem Thema AGI, wo sind eigentlich die Abgrenzungen, die klar nachvollziehbaren Abgrenzungen zwischen den 5 Stufen? Ich glaube, wo wir uns einig sind, Jan, ist, von Stufe 5 sind wir wahrscheinlich noch ziemlich weit weg von entfernt, also dass wirklich eine AI autonom ein Unternehmen oder eine Organisation von Menschen in welcher Form auch immer führt. Das wird noch ein bisschen dauern, weil ich glaube, da geht es auch nicht nur um die faktische Fähigkeit, sondern wirklich auch um die psychologischen, die letztendlich auch menschlichen Komponenten, will man das, ne? Und wie lenkt man da die Forschung? Und das wird aber nochmal eine ganz eigene Diskussion.
Ja, die Frage für mich ist auch ein bisschen, ob diese Diskussion im Moment tatsächlich, die wird ja überall geführt, aber ob das die zentrale Diskussion ist. Mhm. Weil wenn wir uns anschauen, die Mehrwerte, die wir irgendwie herausziehen müssen, heißt ja eigentlich, wir müssen die Modelle spezifische Aufgaben lösen lassen. Und die müssen in die Prozessketten mit eingebaut werden in den Unternehmen. Und das ist im Moment eigentlich das, was die Aufgabe für die meisten Unternehmen ist. Und ob es dann am Ende eine Begründung liefern kann oder nicht, spielt vielleicht gar nicht unbedingt die große Rolle in dem jetzigen Zeitpunkt, weil es noch überhaupt nicht in die Prozesse integriert ist. Also wir sind von der Digitalisierung eigentlich noch nicht so weit, dass wir das überhaupt so aufsetzen können.
Gutes Schlusswort zu der Diskussion oder dem Beginn einer Diskussion hier, wird uns bestimmt auch noch länger verfolgen. Harter Cut, unser letztes klassisches Kapitel, Prompt of the Day, ein kleiner Tipp für die Praxis. Wie immer von daily.promptperfect.xyz, eine wunderbare Domain. Und dort gibt es so mehr oder weniger im Tagesrhythmus praktisch nutzbare Prompt-Hinweise. Und ich habe mal hier einen rausgesucht, der dann auch in den Shownotes drin ist. Ein, nennen wir es mal, Profi-PDF-Chat mit GPT-4, aber wird auch mit anderen AIs funktionieren, wo man, wenn man eben mal ein Dokument analysieren möchte, ein PDF, hier mithilfe des Prompts einfach bessere Ergebnisse hinkriegt, weil sie gegliedert sind, weil man auch die Quellenangaben, also auf welcher Seite steht was, und sogar auch den umgebenden Text drumherum mitbekommt und eben nicht nur diese klassische Chat-GPT-Antwort. Finde ich sehr interessant und wirklich auch direkt nutzbar im Alltag. Guckt mal rein. Ist, glaube ich, ein Prompt, mit dem man auch beim täglichen Arbeiten, sind, glaube ich, irgendwie 5, 6 Zeilen oder so, echt gute Ergebnisse erzielen kann. So ja, das war schon wieder. Die Zeit ist vergangen wie im Fluge, wie immer. Ich hoffe, dass es auch für die Zuhörerinnen und Zuhörer hier kurzweilig war und sie das eine oder andere mitgenommen haben. Vielen Dank, dass du dabei warst, für deine Zeit und für die anregende Diskussion.
Vielen Dank, Ratzke. Es hat Spaß gemacht.
Super. Dann bis zum nächsten Mal und bis bald. Tschüss.